Ich habe gemerkt, Kalender ist eine Wissenschaft für sich. Für uns ist es einfach, wir kaufen zu uns oder wir drucken zu uns aus und damit sind die alle fertig. Aber das, was dahinter steht ursprünglich, ist wirklich eine Wissenschaft für sich. So, unser Kalender, unser allgemeiner Kalender, wird genannt der Gregorianische Kalender. Er ist so etwa auch der Weltkalender, denn man braucht ja auf dieser Welt irgendwo mal ein einheitliches Maß, um miteinander heutzutage arbeiten zu können. Was der Martin vorhin schon gesagt hat, es gab auch und es gibt immer noch auch einen religiösen kirchlichen Kalender bei uns, nur wird der nicht mehr ganz so beachtet. Früher war das viel mehr, wie du gesagt hast, Maria Lichtmess. Es gibt da auch andere Sachen, aber der Kalender beginnt eben nicht am 1. Januar, sondern der kirchliche Kalender beginnt am 1. Advent. Und da kommen dann diese lateinischen Namen, so schöne wie Misericordias Domini und sowas, wo man sich schier zum abbricht. Aber heute ist, glaube ich, der letzte Sonntag nach Epiphanias. Aber danach leben wir kaum noch. Das war früher für die Leute viel mehr von Fest zu Fest. Unser Alltag, unser Leben ist inzwischen anders getaktet. Nicht mehr von Fest zu Fest, sondern von geschäftlich, von einem Projekt zum nächsten. Sowas. So, jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie Kalender sind. Wir haben, also dieser gregorianische Kalender ist ein Sonnenkalender. Die Moslems, manche arbeiten ja mit Moslems auch zusammen. Die Moslems haben einen reinen, also religiöse Kalender, und der geht nach dem Mond. War von früher her einfach einfacher für die Leute auch zu rechnen. Das heißt aber, 12 mal 29 oder 30 Tage ergibt nur 354, da fehlen also 11. Und von daher verschiebt sich zum Beispiel auch Ramadan immer wieder. Einfach um diese fehlenden Tage. Habe ich auch nicht gewusst. Ich weiß vieles nicht, merke ich, wenn ich solche Sachen vorbereite. Die Juden, die haben einen Kalender, das ist ein Sonnen- und Mondkalender. Lunisolar nennt sich das dann, glaube ich, richtig. Das heißt, es gibt im Hintergrund diesen Mondkalender. Wie gesagt, es war früher leichter. Es gab auch Neumondfeste, die auch heute nicht mehr so aktuell sind, wie es früher war. Aber viele der Feste der Juden sind mit an die Jahreszeit gebunden. Und damit gibt es da immer wieder Schaltmonate. Es wäre halt ungeschickt, wenn man Erntedank im Winter feiert oder im Frühjahr, wenn man aussät. Von daher gibt es da einfach diese Schaltmonate. Und zudem gab es da dann noch einen, der das nochmal anders berechnet hat. Da wird es dann kompliziert. Und dann haben die Juden noch einen Kalender, das ist der religiöse Kalender, und der ist für viele eigentlich der wichtigere Kalender. Das heißt, dieser Kalender orientiert sich an die biblischen Feste. Warum dieser Zivilkalender dann noch eingeführt worden ist, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Dieser Kalender orientiert sich aber auch an der Schöpfung, und das hat jemand ausgerechnet. Und von daher fängt dieses Jahr das Jahr an 5782, gerechnet seit der Schöpfung. Das haben die Juden noch. Ich zeige euch da nachher noch was. Und was ich hinten ausgelegt habe, zum einen, wenn jemand mal einen Blick riskieren will, einen interkulturellen Kalender, da könnt ihr mal reingucken, da sind Buddhisten auch noch drin und alles Mögliche, aber da sieht man mal, wie viele Feiertage es verteilt über das Fest, über das Jahr einfach gibt. So. Hier haben wir diesen zivilen Kalender von den Juden. Der beginnt am 1. Tischri, und das seht ihr jetzt schon wieder. Es stimmt nicht mit unserem Kalender überein, weil es nach dem Mond geht. Einfach mal so. Die Juden werden dieses Jahr am 7. September Neujahr feiern und das ist dann das Jahr 5782. Und zudem steht im jüdischen Jahr, neue Jahr dann und für uns im Jahr 2022 was drin. Und zwar ist dort dann dieser Adar zweimal drin. Das heißt, nächstes Jahr wird so ein Schaltmonat eingeschoben. Da rechnet kein Jude mehr drumherum. Das ist einfach im Kalender drin. So wie bei uns eben auch mit 30, 31 oder 28 Tag oder wie es auch immer kommt. Und der religiöse Kalender, der beginnt am 1. Nissan. Und da habe ich euch, also nicht die Automarke, sondern einfach vom Jüdischen her, vielleicht haben sich die, was ist das, die Autohersteller da drin orientiert, weil es der erste Monat ist. Ich weiß es nicht. Hier die Begründung für diese Rechnung dann auch in 2. Mose 12. Dieser Monat soll bei euch der erste sein und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Das ist Gottes Verordnung eigentlich. Und dann gibt es da drin, einfach noch in diesem Nissan, dann das Passafest gleich in diesem ersten Monat. Am 14. Tag des ersten Monats zur Zeit der Abenddämmerung ist des Herrn Passa. Das heißt, dieser erste Monat, so wie Gott rechnet, sage ich jetzt mal für die Juden, liegt der Startpunkt drin für das Volk Israel. Und der Startpunkt ist die Befreiung. Und ihr habt vorhin so Lieder auch gehabt, wo es um die Freiheit ging. Jesus hat uns befreit und das ist das große Thema in der Bibel. Gott befreite sein Volk aus der Sklaverei. Das heißt aus der Sklaverei von Ägypten, Babylon, aus der Sklaverei der Sünde. Und zwar Freiheit, um mit Gott leben zu können. Das ist was ganz Wichtiges. Und wenn wir dann im Neuen Testament lese von der Befreiung oder von Freiheit, dann meint der Jude immer dieses Thema. Immer. Auch in Paulus im Korintherbrief oder im Römerbrief. Wir Christen stehen in der Gefahr, ich sage jetzt mal, unser christliches Denken da hineinzulesen. Aber für den Jude steht immer da, und Paulus war sein Leben lang Jude. Es steht da, Gott hat uns befreit aus der Sklaverei. Und zwar nicht, es wird ein Jude nie denken, nicht aus der Sklaverei des Gesetzes, sondern Gott hat ihnen das Gesetz gegeben als Lebensgrundlage, als Orientierung, als Hilfe fürs Leben. Hey Leute, und man wird doch nicht von was Gutem befreit, oder? Auch wenn der eine oder andere was schlecht draus macht, was Gutes schmeißt man doch nicht weg, oder? Von daher müssen wir an der Stelle ganz arg aufpassen, dass wir da nicht irgendwas anderes reinlegen. Wie gesagt jetzt, dieses Jahr beginnt mit Freiheit. Dieses Jahr beginnt damit, dass Gott sagt, ich befreie euch. Und das ist die Grundlage. Die Grundlage für ein Leben mit Gott. Und für uns heißt es dann weiter, Jesus hat uns befreit, aber auch aus der Sklaverei der Sünde. So, jetzt habe ich das Ganze noch einmal ein bisschen anders aufgezeigt. Hier habt ihr jetzt wieder diese Monate und hier die Feiertage ganz einfach. Und diese Folie, die erkläre ich euch nicht, die Folie habe ich ein paar Mal ausgedruckt. Das heißt, wenn jemand sich das mitnehmen möchte, kann er es mitnehmen. Ganz einfach. So. Jetzt noch einmal zu dieser Folie einfach. Der Tischri, das ist der Monat nach dem zivilen Kalender, sage ich jetzt mal, der Jude. Und hier unten der Nissan, hier wieder ein bisschen anders geschrieben. Man schreibt das immer wieder ein bisschen anders. Wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, dann steht in manchen Bibeln drin, In 3. Mose 23, da steht dann die Überschrift drüber, Fest des Neujahrstags. Ursprünglich gab es in der Bibel keine Überschriften. Die hat jemand reingeschrieben. Immer die Leute, die da drin gearbeitet haben oder die Übersetzer. Das heißt, wir haben das Problem, dass die ihre Deutung schon mal reinschreiben und das Zweite ist, dass die manches Mal Texte getrennt haben an Stellen, wo es nicht gut ist. Das muss man einfach mal, von daher wäre es sinnvoll, mir würde die manchmal rausstreichen. Und dann haben sie hier einfach auch draus gemacht, Neujahrsfest, aber das steht da gar nicht. Ich lese euch vor, was da steht. 3. Mose 23. Am ersten Tag des 7. Monats, jetzt sind wir also hier, sollt ihr Ruhetag halten mit, und jetzt schreibt Luther, Posaunenblasen, weil die Leute damals mit dem Schofar gar nichts anfangen konnten. Da steht eigentlich mit Schofarblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung, da sollt ihr keine Dienstarbeit tun, also einen Ruhetag, und sollt dem Herrn Feueropfer darbringen. Die Juden, die kriegen überall biblische Bedeutung rein. Denn für dieses Fest gibt es in der Bibel keine nähere Beschreibung. Manch einer sagt, das könnte man auch als Lärmfest bezeichnen. Weil diese Schofars laut sind und Lärm machen. Aber sie haben da was gefunden, mit dieser Verbindung auch von der Bibel her. Also, wir finden es nicht in der Bibel, sondern weiter in diesem Monat kommt am 10. Tag, am 10. Tischri, kommt der große Versöhnungstag, Yom Kippur, und dann kommt noch anschließend das Laubhüttefest. Das ist so der Ablauf von den großen Festen in diesem Monat. Und dieser Monat, hier Tischri, und dieses Fest an Neujahr, so wie man es jetzt benennt, heißt Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres. Also der eigentlich die Richtung angibt. Und jetzt habe ich euch mal so ein Shofar hier mitgebracht. Die Töne sind gewöhnungsbedürftig. Es gibt große Shofars, die hören sich recht gut an. Und dann gibt es so kleine Hörner, zum Herz erweichen manchmal. Also ihr müsst mal reinhorchen im Internet, wie sich Shofars anhören. Zum Teil katastrophlich. Aber es hat auch seinen Sinn. Jetzt gucken wir mal. Jetzt kannst du ruhig ein bisschen, weil so leise ist es nicht. Ein guter Posaunenbläser, oder? Ihr habt im Hintergrund vielleicht gehört, dass einer dabei war, der gelacht hat. Und zwar hat er darüber gelacht, weil der es beherrscht und weil der dermaßen lange Töne spielen kann. Also jeder Posaunenbläser, Posaunenchorbläser weiß, was der gerade geleistet hat. Die haben auch kein Mundstück, so ein richtiges Shofar. Ich habe es jetzt einmal probiert, der Karl Hermann hat eins. Ich habe einen Ton rausgebracht. Ich war schon ganz glücklich. Aber was ich nicht hinbracht habe, ist dieser Unterschied von der Höhe her. So, dieses Shofar hat was damit zu tun, mit Ankündigung oder mit Warnung. Aufwecken durch Lautstärke, kann man so auch bezeichnen. Denn dieses Ding ist brutal laut, wenn man das richtig spielt. Oder bläst eigentlich. Das heißt, da gibt es ein paar so biblische Hintergründe, Moment, für dieses Shofar. Hier unten habe ich euch noch, in bestimmte Feste gibt es bestimmte Abläufe, wie das Shofar geblasen wird. Das heißt, die Tekia, ein langer Ton, und die Bedeutung heißt, der König kommt. Der König von Juda, der Löwe, da haben wir es drin. 3 kurze Töne, Gott erbarme dich. Dann 9 bis 12 sehr kurze Töne. Also das ist so dieses Herzerweichende und das bedeutet eigentlich ein gebrochenes Herz. Und dann so ein ganz, ganz langer Ton, bis einem die Luft ausgeht. Das war das, was der gerade gemacht hat. Ist also genial, was dahinter steht. Für Juden. Dieses Shofar erinnert an die geplante Opferung von Isaak durch Abraham. Es war ja dann, stellvertretend ist ein Widder gestorben und es sind Widderhörner oder von einem anderen Tier die Hörner. Das andere ist, das Shofar wird in Verbindung gebracht mit der Eroberung Jerichos. Das heißt auch beim Krieg. Da merkt man dann wieder, das hat auch was mit Warnung zu tun. Und wenn es um Jericho ging, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende Leute aus Schofarblasen haben. Und jedes hat einen anderen Ton, andere Tonlage irgendwie. Und jeder kann es oder kann es nicht. Hey, wenn du da in einer Stadt drin bist und das draußen hörst, da kann es einem schon anders werden. Aber jetzt nochmal, die Mauern sind ja nicht von den Schofarhörnern eingefallen, sondern es war das, jetzt könnte man sagen, Alarmzeichen für Gott, dass Gott eingreift. Wo es noch gebraucht wurde, war zur Krönung eines Königs oder wenn der König kommt, sowohl in die Stadt als auch in den Thronsaal. Es war immer was mit Ankündigung. Und an den Feste wird es eben auch geblasen, und zwar vor allem an Rosh Hashanah und auch noch am Versöhnungstag wird es geblasen und eben mit bestimmten Reihenfolgen. Das ist so dieses Shofar. Das gehört eben zu diesem Neujahrsfest, zu Rosh Hashanah. Und das heißt, an diesem Tag wird angekündigt, der König kommt, unser König kommt. Wie hieß das vorhin in dem Lied? Unseren König kann keiner besiegen oder so. Ich habe noch darum gedacht, ich bräuchte eigentlich euren Text noch. Dieses, unser König ist Herr. Das wird hier verkündigt. Und wenn ihr das vielleicht nehmt, in frühere Zeit, wenn da einer in einem Dorf stand und sich auf der Hügel gestellt hat, in Kia oder irgendwo oben auf, und dann angefangen hat, und dann hätte auf dem nächsten Hügel der nächste, so hat man Nachrichten weitergeben können. Und jeder wusste Bescheid. Rosh Hashanah, Kopf des Jahres. So, dieses Shofarblasen noch einmal. Es ist eine Proklamation. Es ist ein Hinausrufen in die Welt. Gott ist König, unser Gott ist König dieser Welt, auch wenn wir oft nichts davon fühlen und nichts sehen, aber diese Tatsache bleibt bestehen. Vielleicht auch, das habe ich mir jetzt so noch überlegt, wenn 10 Tage später der große Versöhnungstag ist, da wo bezahlt wird für alle Sünde, hier dieser Ruf nochmal an Rosh Hashanah, Leute, in 10 Tagen, in 10 Tagen ist der Versöhnungstag. Leute, wacht auf. Unser Gott beschenkt. Unser Gott ist reich. An diesem Fest möchte ich euch noch ein bisschen mit reinnehmen. Dieses Volk daran erinnern, dass Gott, der König, kommt. Und er kommt wieder. Wird unter anderem Psalm 47 gelesen. Ich lese euch das einfach mal vor. Und jetzt merkt ihr gleich, wie eng das verbunden ist. Gott erhebt sich zum Signalton. Der Herr beim Klang des Schofars. Lob singet, Lob singet Gott, Lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über alle Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Es ist eine Proklamation, wenn dieses Horn geblasen wird. Und es ist eine Proklamation, ich sage es jetzt mal am 1. Januar, für die Juden. Für dieses neue Jahr. Unser Gott ist König. Auch wenn ich es jetzt nehme, für uns 2021. Unser Gott ist König. Dann gehöre da dazu, jetzt ist es für die Hindere schwer, aber ich lese es euch vor, die Königspsalmen, die Psalmen 93 bis 100, sie beschreiben Gott als König und jetzt kommt dieses andere Rechnernei und als König der Schöpfung. Das ist bei denen immer eins. Von daher fallen an diesem Rosh Hashanah zwei Dinge zusammen. Gott ist König über das Volk, die Menschen, und Gott ist König und Schöpfer der Natur. Von daher wird es wohl auch so gerechnet, dass ab diesem Monat einfach das Jahr gerechnet wird. Gott ist König über die Schöpfung. Er ist der Schöpfer. So, und jetzt ein Gebet zum Neujahrsmorgen von den Juden. Unser Vater, unser König. Also, unser Vater ist nicht neutestamentlich. Das haben die Juden auch. Unser Vater, unser König, wir haben gesündigt vor dir. Unser Vater, unser König, es gibt für uns keinen König außer dir. Unser Vater, unser König, handle mit uns um deines Namens willen. Unser Vater, unser König, nimm unser Gebet gnädig an. Unser Vater, unser König, tu es um deinetwillen und nicht um unseretwillen. Unser Vater, unser König, wir haben keinen König außer dir. Unser Vater, unser König, tu es um deines großen Namens willen. Unser Vater, unser König, aus Gnade erhöre uns. Denn wir haben keine verdienstvolle Handlungen, erweise uns Milde und Huld und hilf uns. Kann man das Neue Testament mit hineinnehmen? Wir haben kein Ruhm vor Gott. Steckt hier drin. Und dieses Gebet könnte mir eigentlich, glaube ich, unterschreiben, oder? Da ist nichts Neues drin. Das ist was ganz Altes. Beziehungsweise man weiß ja nicht, wann diese Gebete dann einfach auch vollends schriftlich festgehalten worden sind. Aber es geht, das ist Lobpreis hier. Das, was ihr vorhin gesungen habt, das steckt hier auch drin. Und so gibt es noch ein Lied, auch zu diesem Festtag Rosh Hashanah. Als Grundlage war ein Gebet. Der Herr der Welt, der als König regierte, genau, macht mal wieder auf, schon lange bevor die Welt erschaffen wurde, damals, als durch deinen Willen alles entstand, wurde dein Name schon König genannt. Und einst, wenn alles zu Ende wird sein, wird allein er noch immer als König regieren. Er, der war, er, der ist und er, der kommen wird in Herrlichkeit. Offenbarung. Er ist der Anfang und das Ende. Eines ist klar, auch für die Juden, nicht alle erkennen diese Herrschaft Gottes an. Aber das heißt, dieser Tag soll dazu dienen, unter anderem, sich wieder neu unter Gott zu stellen. So, jetzt nochmal eine Runde. Die Zeit vor dem Neujahrsfest ist eine Zeit der Buße, der Besinnung und in Ordnung bringen. Neujahr, das heißt, davor bringe ich mein Leben in Ordnung. Zwischenmenschlich und zwischen Gott. Ähnlich wie bei uns Advent und vorher ist Buß- und Bettag. Und eigentlich war das Fastenzeit. Hier geht es darum, schuldig vor Gott und den Menschen. Das heißt, man versucht, viele Schulden, jetzt nicht so die ganz große Schulden, die wir jetzt auch haben, mit Bausachen, aber so die zwischenmenschliche Schulden, man versucht es bis Ende des Jahres zu bezahlen. Es ist auch die Frage, an wem wurde ich denn schuldig in diesem Jahr? Und das heißt ganz konkret auch für die Juden, die das leben, sich zu entschuldigen. Unter Umständen einen Brief zu schreiben. Sich erinnern an die Zusage und die Verheißungen Gottes in den Propheten. So, und dann kommt ein anderes Thema wieder neu, die Königsherrschaft Gottes auf sich zu nehmen im neuen Jahr. Ganz bewusst wieder zu sagen, auch im neuen Jahr möchte ich, und jetzt kommt das, was Jesus gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das ist genau dieses Bild. Der Jude sagt, ich nehme fürs neue Jahr dieses Joch Gottes auf mich, weil Gott es gut meint mit mir. Hey, das ist was Geniales. Jesus hat diese ganze, sag jetzt fast alttestamentliche Bilder mit aufgenommen. Und dann eben hier schon im Blick auf den Versöhnungstag, Yom Kippur, das Alte hinter sich lassen. Und es gibt eine symbolische Handlung dazu. Viele, die das können, gehen dann an den See, an einen Fluss, ans Meer, irgendwo hin. Und man tut dann vorher in seine Tasche noch ein paar Brotkrümel rein. Jetzt kommt dieses ganz Praktische zu tun. Der Jude geht dann her, dreht seine Tasche um. Die rechte habe ich in Leofeld schon sauber gemacht. Die linke kann ich hier sauber machen. Ich habe festgestellt, dass in den Strickjacken manches an Krümel drinsteckt. Man sollte es vielleicht ab und zu mal tun. Und dann nehmen sie noch eine Bürste und bürstet den Saum aus. Das ist so eine ganz bewusste Handlung, zu sagen, ja, ich möchte das neue Jahr ohne Altlasten beginnen. Hey, ich finde es genial. So, jetzt ganz schnell voll durch. Jesus und Rosh Hashanah, dieses Fest wird nirgends im Neuen Testament so benannt, mit diesem Namen. Aber den Inhalt dieses Festes finden wir, dass Jesus den immer wieder gebracht hat. Markus 1 zum Beispiel, da heißt es, Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist eigentlich das, was hinter Rosh Hashanah steckt. Das Reich Gottes kommt, tut Buße. Ändert euer Leben. Das heißt, Jesus hat voll in diese Feste, in dem, was da war, gelebt. Ein anderes, noch ein längerer Text. Jesaja 52. Und da kommt manches drin, was da damit auch zusammenhängt. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Und das Wort, das im Griechischen hier steht, wenn es vom Hebräischen ins Griechische übersetzt wird, hat das Wort Evangelium im Hintergrund. Also Evangelium ist auch kein neutestamentliches Wort, sondern man kannte das vorher schon. Der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König, wieder dieses Thema. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Jesus ist als der Messias nach Zion zurückgekehrt. Das steckt hier mit drin. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Enden sehen das Heil. Und da steckt Hebräisch Jeshua dahinter. das Heil unseres Gottes. Und damit haben wir Jesus drin. Er, der Heilbringer. Matthäus 1 kommt es dann im Neuen Testament. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jeshua, Jesus, geben. Und jetzt kommt diese Begründung, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das ich erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten gesagt hat, der da spricht. Und dann kommt Jesaja's Stelle. Die Juden warten nicht nur ganz unter auf einen politischen Messias. Juden warten nicht nur auf einen politischen Messias. Und die haben damals zur Zeit Jesu auch nicht nur auf einen politischen Messias gewartet, sondern auf ihren Befreier. Rosh Hashanah, blas die Schofarhörner, denn der König kommt. Wäre mal was, wenn wir ein Neujahr blasen würdet, hey, Schofarhörner, mit diesem Hintergrund. Der König kommt. Rosh Hashanah, ganz kurz noch, es ist diese Proklamation fürs neue Jahr. Unser König ist da, unser König kommt. Lasst uns auch im kommenden Jahr unter seiner Herrschaft leben. Lasst uns ganz bewusst wieder drunter gehen, unter sein Joch. Und die andere Seite, und ich denke, das ist genau neutestamentlich für uns, lasst uns immer wieder unser Leben in Ordnung bringen. Auch das Zwischenmenschliche. Dass wir uns entschuldigen, dass wir auf jemanden zugehen und sagen, es tut mir leid. Vielleicht müssen wir tatsächlich ab und zu mal unsere Tasche rumdrehen und ausbürsten. Lasst es uns feiern. Ich habe gedacht, ich fange bewusst mit Rosh Hashanah an, weil Neujahr noch nicht lange her ist und bei uns auch der Christbaum ja noch hängt. Jo, er hängt. Von daher kann man das gut so machen. Wie es weitergeht, kann ich euch noch nicht sagen. Es wird ein anderes Fest sein. Aber immer merkt, diese Feste sind in der Bibel begründet. Und bei uns Silvester, Neujahr, Geballere und das war's, oder? Vielleicht müssten wir uns, Christen, wieder überlegen, einfach so aus dem Bauch raus jetzt, biblische, gute Inhalte in die Feste reinbringen, dass wir Grund zum Jubeln haben. Amen. Ich bete noch und wer kann, darf gern dazu aufstehen. Lass uns erheben vor unserem Gott. Und himmlischer Vater, wir stehen vor dir und wisset, wie es auch schon im Alten Testament war, dass wir dir nichts zu bringen haben. Aber du bist so reich, du beschenkst uns, du hast uns beschenkt durch deinen Sohn, himmlischer Vater. Danke, Herr Jesus, dass du in die Welt gekommen bist. Dass du nicht nur dieses kleine Kind warst, sondern der Löwe von Juda, dass du der bist, der einst auch wiederkommen wird. Hilf uns, dass wir unser Leben unter dir leben. Dass wir bewusst immer wieder neu unter dein Joch gehen, in dem Wissen, dass du der bist, der die größte Last trägt. Danke dafür. Amen.